Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Melanie Longerich. Hallo. Und das sind unsere Themen. Auch in Berlin brannten in der Silvesternacht nicht nur die Feuerwerke, sondern unter anderem auch Barrikaden. Was könnten mögliche Konsequenzen sein? Wir sprechen unter anderem darüber. Das Thema wehrhafte Demokratie beschäftigt die Denkfabrik von Deutschlandradio in diesem Jahr. In dieser Woche stellen wir Ihnen bei Deutschland heute in einer kleinen Reihe interessante Bürgerinitiativen vor, die sich genau damit beschäftigen, zum Beispiel in Lüchow-Dannenberg. Und es geht um Wintersport im Zeichen der Energiekrise. Die Polizei spricht von der intensivsten Neujahrsnacht seit Jahren. Und in Berlin waren die Ausschreitungen besonders heftig. Fast 4000 Einsätze hatten Polizei und Feuerwehr zusammen und wurden dabei unter anderem gezielt in Hinterhalte gelockt, mit Pyrotechnik beschossen. Mehr als 30 Einsatzkräfte wurden verletzt. Nun hat die Diskussion um die Konsequenzen begonnen. Und zugeschaltet ist unser Berlin-Korrespondent Sebastian Engelbrecht. Herr Engelbrecht, wie haben Sie die Silvesternacht in Berlin erlebt?
Ich habe die Silvesternacht in Steglitz erlebt, eigentlich kein Stadtteil, der für die eskalierende Gewalt bekannt wäre, aber auch dort hat sich das ereignet. Auf einer großen Straßenkreuzung entluden sich da um Mitternacht die Aggressionen. Ich habe es gesehen, wie jemand mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen hat, das war durchaus beängstigend. Mein Eindruck war, das Silvesterfeuerwerk war dieses Jahr besonders intensiv, nach 2 Jahren, in denen sich ja wegen der Corona-Pandemie eben diese Aggressionen nicht so richtig entladen konnten. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil ja das Feuerwerk in diesem Jahr gar nicht so einfach zu besorgen war. Einige Supermarkt- und Baumarktketten boten ja gar kein Feuerwerk an.
Weiß man denn schon, wer die Angreifer waren?
Also auf diese Frage jetzt schon eine soziologische Analyse zu bieten, das ist nicht so einfach. Aber einige Faktoren und auch Fotos geben schon Aufschluss, wer da gewalttätig war in der Silvesternacht und wer Rettungskräfte angriff. Die Angriffe beschränken sich nicht so auf die üblichen Bezirke, in denen es häufiger zu Ausschreitungen kommt, also Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Teile von Schöneberg. Feuerwehr und Polizei mussten auch in vermeintlich harmlose Gegenden ausrücken. Auch in Tempelhof, in Lichtenrade wurden Fahrzeuge in Brand gesteckt. In Britz und Wittenau brannten Häuser. Und auf Fotos und Videos lässt sich erkennen, dass es junge Männer waren vor allem, die Feuerwerkskörper abschossen, und zwar nicht vertikal, sondern horizontal. Sie lieferten sich Straßenschlachten mit anderen Gruppen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, feuerten auf Balkons und eben auch auf Polizisten. Sie setzten Mülltonnen in Brand und einen Bus und bildeten so Barrikaden auf den Straßen. Und es hat den Anschein, dass diese jungen Männer ihre Aggressionen zu Silvester eben einfach ausleben. Raketen, Knaller, Schreckschusspistolen geben ihnen offenbar ein Gefühl der Macht. Und das ist ein vermeintlich harmloses Kriegsspiel. Und als Feinde dienen den Akteuren irgendwelche anderen Menschen, die gerade auf der Straße sind, oder eben auch konkurrierende Banden oder eben Polizisten oder Feuerwehrleute.
Ausschreitungen zu Silvester waren ja schon vor der Pandemie Thema, ja auch in Berlin. Sie sagen, das hat sich jetzt noch mal verschärft. Woran kann das liegen?
Na, also quantitativ nicht unbedingt. Statistisch lässt sich Folgendes sagen. Ich habe bei der Feuerwehr nachgefragt. Zu Silvester 2018-19 gab es in Berlin 49 Übergriffe auf Feuerwehrleute. In den Corona-Jahren waren es deutlich weniger. An diesem Jahreswechsel gab es 38 Übergriffe auf Feuerwehrleute in Berlin, also deutlich weniger als vor 4 Jahren. Die Zahl der Einsätze von Polizei und Feuerwehr ist allerdings in diesem Jahr gestiegen, verglichen mit der Silvesternacht vor Corona 2019-2020. Verglichen mit dieser Nacht waren es jetzt 10% mehr Einsätze. Also das Bild ist durchaus differenziert zu sehen.
Es gibt ja 3 Böllerverbotszonen in Berlin. Hat das was gebracht?
Es gibt Böllerverbotszonen auf dem Alexanderplatz im Zentrum, um die Palaststraße in Schöneberg und um das Gefängnis Alt-Moabit. Ein aktuelles Video, das auf Twitter verbreitet wird, zeigt allerdings, dass in der Verbotszone in Schöneberg trotzdem heftig geböllert wurde. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, brachte dennoch ins Spiel, diese Böllerverbotszonen auszuweiten. Heute sagte Giffey, man werde demnächst im Senat über Konsequenzen aus den Ereignissen beraten. Und dabei ist dies, Frau Giffey, besonders wichtig.
Dass wir wirklich die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort unterwegs waren, die die Lage erlebt haben und das alles einschätzen können, einbeziehen in die Frage, wie muss adäquat jetzt damit umgegangen werden. Und es ist auch klar, es wird nicht nur eine Berliner Diskussion sein können. Das muss eine bundesweite Diskussion sein.
Soweit also die Reaktion von Franziska Giffey, der regierenden Bürgermeisterin von Berlin, von heute.
Mitte Februar wird die Abgeordnetenhaus in Berlin wiederholt. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer von der Partei Die Linke hat sich ja schon für ein bundesweites Böllerverbot ausgesprochen. Inwieweit wird das Thema den Wahlkampf beeinflussen?
Ja, natürlich ist das ein Wahlkampfthema. Das ist ein Thema, zu dem jeder und jede eine Meinung hat. CDU, FDP und AfD bringen sich auch schon in Stellung, nämlich gegen ein allgemeines Verbot des privaten Feuerwerks. Dagegen, Sie haben es gesagt, fordert der Berliner Kultursenator Klaus Lederer von der Linken ein bundesweites Böller-Verkaufsverbot. Umweltsenatorin Bettina Jarasch von den Grünen fordert dagegen nur mehr Verbotszonen wie Frau Giffey, damit eben die Belastung für Feuerwehr und Polizei reduziert werden kann. Also Sie sehen, das ist schon jetzt ein Wahlkampfthema in Berlin.
Unser Berlin-Korrespondent Sebastian Engelbrecht über die Ausschreitungen in Berlin in der Silvesternacht und mögliche politische Konsequenzen. Wie lässt sich die Demokratie verteidigen gegen äußere, aber auch gegen innere Feinde? Fragen rund um die wehrhafte Demokratie erkunden Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova ab diesem Januar 2023 im Rahmen einer Denkfabrik. Wir bei Deutschland heute stellen Ihnen in dieser Woche Initiativen vor, die sich genau dafür einsetzen. Als eine der erfolgreichsten und auch hartnäckigsten gilt die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Axel Schröder.
Dies ist eine Durchsage der Polizei. Sie sind aufgefordert, den kompletten Bereich der Gleisanlagen zu verlassen.
In einem kleinen Waldstück sitzen 2000 Menschen bei Minusgraden auf den Gleisen, über die in den nächsten Stunden ein Zug mit 11 Atommüllbehältern in Richtung Gorleben rollen soll. 2000 Einsatzkräfte beginnen mit der Räumung. Über 4 Jahrzehnte prägten Szenen wie diese den Landkreis Lüchow-Dannenberg, das Wendland. Schon 1972, als Pläne für 2 AKW-Neubauten im Wendland bekannt wurden, gründet sich die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Mit dabei war die 2016 verstorbene Marianne Fritzen, damals Hausfrau und Mutter von 5 Kindern.
So haben wir uns dann getroffen, erstmal im ganz kleinen Rahmen. Waren vielleicht so 10 Leute und haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, irgendwas müssen wir tun.
Die Kraftwerkspläne werden aufgegeben, noch bevor es zu Protesten kommt. Auf die Straße gehen die Menschen erst, als Niedersachsens damaliger Ministerpräsident Ernst Albrecht seine Pläne für ein gigantisches nukleares Entsorgungszentrum in Gorleben vorstellt. Entstehen soll eine Wiederaufbereitungsanlage, eine Brennelementefabrik, ein oberirdisches Zwischen- und ein unterirdisches Endlager für hochradioaktiven Müll. Die BI Umweltschutz Lüchow-Dannenberg bekommt jetzt immer mehr Zulauf. 2 Jahre später findet in Hannover die bis dahin größte Anti-Atom-Demo in Deutschland statt. Die Politik ist alarmiert, setzt auf Großeinsätze der Polizei und auf den Verfassungsschutz. Auch Marianne Fritzen wird beobachtet.
7 Uhr morgens war ein Bauer aus dem Dorf da, der sagt, du hast schon gesehen, wie gut du bewacht wirst heute Morgen. Hast 3 Autos hier um dich rumstehen, kannst nicht raus. Ich sage, oh, so nett.
Die Verfassungsschützer erstellen Bewegungsprofile, zapfen Telefonleitungen an, notieren Autokennzeichen. Auch Rebecca Harms, auch sie ein frühes Mitglied der BI, wurde überwacht. Jahrelang wurde gegen die frühere Landtags- und Europaabgeordnete der Grünen wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt. Nach Einstellung des Verfahrens durfte sie einen Blick in ihre Akte werfen.
Es war wirklich schockierend zu sehen, wie tief die Überwachung in mein privates Leben eingegriffen hatte und was alles beobachtet worden war und welche aberwitzigen Schlüsse, dass wir hier Terror organisieren würden, dann gezogen worden sind.
Die staatlichen Einschüchterungsversuche bleiben erfolglos und führen dazu, dass die Menschen im Wendland nur noch dichter zusammenrücken.
Diese Bürger und Bürgerinnen, die sich hier zusammengetan haben, das waren eben Linke und Konservative. Das waren Adlige, aber das waren auch solche Hippies wie ich.
Immer mehr Menschen schließen sich dem Widerstand an. Immer mehr Einsatzkräfte werden in den kleinen Landkreis geschickt. Die Kosten dafür steigen zuletzt auf über 100 Millionen Euro. Das Kalkül der Bürgerinitiative, die Kosten für die Castortransporte in die Höhe zu treiben und ein Umdenken der Politik zu erzwingen, geht auf. 2017 wird im Standortauswahlgesetz beschlossen, die alleinige Suche nach einem unterirdischen Endlager in Gorleben wird beendet. Ein neues, mehrstufiges und vor allem vergleichendes Suchverfahren beginnt. Schon in der ersten Runde wird der Standort Gorleben wegen erheblicher geologischer Mängel aussortiert. Obwohl es kein unterirdisches Endlager in Gorleben geben wird, ist die BI-Umweltschutz Lüchow-Dannenberg noch nicht am Ziel. Anfang Dezember 2022 organisiert BI-Sprecher Wolfgang Ehmke zusammen mit dem Vorsitzenden der Initiative Martin Donath eine Mahnwache vor dem Zwischenlager.
Wir müssen uns regen und müssen auf das nächste Jahr gucken. Ja, wir müssen wieder demonstrieren.
Die riesige Halle ist mit Stacheldraht, einem Erdwall- und Bewegungsmeldern gesichert.
Gorleben ist ja überhaupt nicht atommüllfrei. Seit 1984 wird hier schwach- und mittelaktiver Müll gelagert und seit 1996 auch hochradioaktiver Müll.
300 Meter vom Zwischenlager entfernt zeigt Wolfgang Ehmke den Teil der Mauer rings um das einstige Endlager-Erkundungsbergwerk, der als Mahnmal für den jahrzehntelangen Kampf erhalten bleiben soll.
Wir sagen, wenn Gorleben irgendwann tatsächlich Atomgeschichte ist, dann brauchen wir so ein Denkmal.
Die Sorge bleibt, dass zwar nicht der Salzstock, aber vielleicht die Tonvorkommen unter dem Wendland in die engere Wahl für ein Endlager kommen. Also bleiben die Menschen im Wendland, bleibt die BI-Umweltschutz Lüchow-Dannenberg weiter wachsam.
Axel Schröder über eine der erfolgreichsten und hartnäckigsten Bürgerinitiativen überhaupt. Am morgigen Dienstag, 3. Januar, blicken wir in unserer kleinen Serie zur wehrhaften Demokratie nach Baden-Württemberg. Da sollen Bürgerinnen und Bürger wichtige Gesetzesvorhaben mitdiskutieren. Noch bis kommenden Sonntag, 8. Dezember, haben die Kölner Haie das Müngersdorfer Stadion vom 1. FC Köln übernommen. Seit Dezember gibt es eine künstliche, gekühlte Eisbahn an der Stelle, wo sonst Rasen für den Fußball ausgerollt ist. Doch nicht nur der KEC absolviert in dieser Zeit hier seine Bundesligaspiele, auch das normale Publikum hat eine Chance, im Stadion Eis zu laufen. Und trotzdem ist auch hier die Diskussion entbrannt, ob mitten in der Klima- und Energiekrise das so eine sinnvolle Sache ist. Henning Hübert.
Erst das erste Freiluftspiel der zweiten Frauen-Eishockey-Bundesliga. Dann der Kampf der U20-Mannschaften Kölner Junghaie gegen Eisbären Juniors Berlin. Die Spielerinnen und Spieler teilen sich nicht nur die künstlich geschaffene Eisfläche in der Stadionmitte, dort wo sonst der grüne Rasen wächst, sie teilen sich auch die Sorgen darum, dass ihrer Wintersportart in der Energiekrise der Stecker gezogen wird. Kölns Junghaie-Trainer Patrick Strauch.
Ja, natürlich macht man sich allgemein Gedanken, jetzt nicht nur im Eishockeysport, ne? Auch im normalen Leben macht man sich natürlich Gedanken. Und ich hoffe einfach für unseren Sport, dass der Sport natürlich auch die Saison überstehen wird.
Der KIC und die Kölner Haie können glücklich sein. Sie haben gleich zwei Eislaufhallen und derzeit zusätzlich bis zum Ende der Fußballwinterpause die Eisfläche im Müngersdorfer Stadion. Aber auch einen Einsparbeschluss hat es in Köln bereits gegeben. Die Eisbahn am Ebertplatz, sie war immer sehr beliebt. Kinder konnten dafür 3 Euro Eintritt drauf. Der Rat der Stadt Köln hat aber für diesen Winter beschlossen, wegen Energiekrise kein Eislauf am Ebertplatz. Anni Herrschaft ist die Kapitänin vom Frauen-Eishockey-Team EC Bergisch Land. Sie bangt mehr als die Kölner und erinnert an den Saisonabbruch 2020 wegen der Corona-Maßnahmen.
Wir wollen mal hoffen, dass es nicht am Ende auch so wird und dass man sagt, okay, ab Februar oder so ist Schluss. Ich hoffe, dass das klappt, dass wir bis Ende März spielen können. Letzte Saison hatten wir leider das Pech, dass da der Verdichter kaputt gegangen ist. Dann haben wir auch Ende Februar Schluss gehabt. Und jetzt mit den Energiekosten und auch wieder Verdichter oder technische Probleme haben wir Ende Oktober gestartet. Das heißt, ich hoffe, das wird jetzt nicht diese Saison auch so kommen. Weil der Sport macht schon Spaß und man ist halt auf die Hallen angewiesen.
Anni Herrschaft war mal U18-Nationalmannschaftsspielerin und ist heute Gesamtschullehrerin. Das Eislaufen hat sie komplett in der Halle gelernt. Dass der Weiher hinterm Dorf im Winter zufriert und die Kinder dort Schlittschuhlaufen lernen, lange her. Umso exotischer wirkt das Freiluft-Event im Müngersdorfer Stadion.
Das ist für mich jetzt tatsächlich das erste Mal unter freiem Himmel, also wirklich was Besonderes. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn wir verloren haben. Ja, die Kulisse, dann hat man natürlich jetzt auch den Wechsel gemerkt von hell zu dunkel. Und das ist irgendwie schon eine ganz andere Stimmung und Atmosphäre, würde ich sagen. Ja.
Selbst der Schiedsrichter macht nach dem Abpfiff für sich noch ein Video, dreht die Kulisse des Stadions ab. Michel Klein ist einer der Eismeister. Sie machen zwischen den Spielen und in jeder Dribbelpause die Oberfläche mit einem großen Spezialfahrzeug wieder glatt. Beim Drüberfahren kratzt der Wagen vorne eine knappe Tonne feines Eis ab und bringt zugleich warmes Wasser in einem feinen Film wieder auf. Bei Außentemperaturen um die 0 Grad muss Michel Klein kaum Heizöl verfeuern für den Betrieb der stromnetzunabhängigen Kühlmaschinen.
Also wir fahren jetzt hier mit einer Mischtemperatur, dadurch, dass wir nicht eine Riesenanlage hingestellt haben, sondern zwei kleine und eine etwas größere. Und die sind im Durchschnitt, die zwei kleinen, auf minus 6 Grad eingestellt und die größere auf minus 4 circa.
Dass der Eishockeysport zurzeit das Müngersdorfer Stadion als Zusatzquartier hat und hierhin Heimspiele vorgezogen hat, hat noch mit Corona zu tun. In der Hauptspielstätte, der Lanxess Arena, stehen mehrere Nachholtermine für Konzerte an. So wird Anfang Februar Robbie Williams gleich dreimal hintereinander in der Multifunktionshalle auftreten. An Terminkollisionen sind die Eismeister aber gewöhnt, besonders im Karneval, wenn es in ihrer Stammhalle mit der lachenden Kölner Arena Wichtigeres als Eishockey gibt.
In der Regel ist immer unten drunter die Eisfläche, ganz egal welche Veranstaltung das ist. Ganz schön ist das immer im Februar, wenn Karneval ist und man macht dann das Eis drüben, dann kriegt man so einen leichten Alkoholgeruch durch die Nase, bevor man das Eis bearbeitet. Aber ja, das ist immer Eis drunter.
Hauptsache Eis oder doch nicht. Henning Hubert über Eislaufen in Zeiten der Energiekrise. Das war Deutschland heute und ich bin Melanie Lungerich. Ihnen noch einen schönen Tag.